Ja, guten Morgen, ich bin Sven Hansen, Mitglied in dieser Gemeinde, gehört zur Gemeindeleitung und darf heute predigen. Und wir haben schon gehört in der Einleitung, es geht um das Thema Gebet. Ich habe vor 3 Wochen das letzte Mal hier gepredigt an einem sehr heißen Sonntag. Es waren irgendwie 30 Grad und wir wollten anschließend dann gleich an die Ostsee, wo ich mich schon sehr darauf gefreut habe, da in die nassen Fluten zu steigen. Und wir sind dann eben halt auf die A1, halt ganz normal, wie man das so macht als Hamburger, mit dem Auto rauf. Und ich habe gedacht, naja, es ist nachmittags, da kann ja eigentlich nichts passieren mit Stau und so. Aber dann gibt es ja diese eine Baustelle, wer halt die Strecke gerade kennt. Und leider genau bei dieser Baustelle hat sich ein kleiner Unfall irgendwie ergeben, sodass es doch Stau gab. Und meine Frau weiß das, Stau ist für mich Charakterbildung. Also ich mag gerne Auto fahren, aber im Stau zu stehen heißt für mich wirklich, da muss der Heilige Geist schon in mir wirken, Geduld wirken und so weiter. Und jedenfalls war es halt dann wieder so und ich habe schon gemerkt, so innerlich kribbelt es. Und dann kam mir ein Gedanke, warum beten wir jetzt nicht einfach mal und nutzen diese Zeit aus, die wir dann doch jetzt haben. Und es war wirklich sehr gut, wir haben ungefähr, glaube ich, eine halbe Stunde bestimmt oder so, da mehr oder weniger verloren in dem Sinne an Zeit, aber es war nicht verlorene Zeit, weil wir konnten die Zeit ganz gut ausfüllen, um zu beten. Und ich habe wieder mal gedacht, wie cool ist das, was haben wir für ein Anrecht als Christen? Wir können überall, egal wo, einfach so mit Gott in Kontakt kommen und beten und mit ihm reden. Ich wollte jetzt ganz zu Anfang eine Frage an euch stellen. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Gebet denkt? Was ist das, was euch als erstes so in eure Gedanken hineinkommt, wenn ihr an Gebet denkt? Keine Ahnung, was ihr gedacht habt. Vielleicht war es ein gehört dazu, alles klar. Oder brauche ich wie die Luft zum Atmen? Oder sollte ich vielleicht mal wieder mehr tun? Ich glaube, dass wir uns immer wieder neu aufs Beten besinnen sollten. Ich bin jemand, der sehr gerne mit anderen betet. Ich leite ja auch mit Philipp zum Beispiel das Frühgebet. Ich bin auch im Straßengebetsteam dabei und ich bete eigentlich gerne so. Deswegen finde ich es irgendwie auch schön, heute Morgen hier zu stehen und über dieses Thema zu predigen. Aber Jesus hat ja auch gesagt zum Beispiel, wenn du beten willst, dann geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und rede mit deinem Vater. Und das ist etwas, dieses alleine beten, alleine mit Gott reden, ist etwas, was mir persönlich sehr schwer fällt. Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr denkt, naja, Gebet, alles klar, das mache ich ja auch manchmal am Tag und sage Hallo zu Gott und wir beten zusammen im Hauskreis einmal die Woche, aber irgendwie ist da auch noch Luft nach oben, da geht noch mehr. Und netterweise hat Martin in seiner Einleitung diesen Vers erwähnt. Ich habe anscheinend auch die gleiche Predigt wie du gehört. Lukas 11,1. Ich habe mir das nochmal genauer durchgelesen. Das ist nämlich etwas anscheinend, was auch die Jünger damals bewegt hat. Was nicht nur uns heute, denke ich, bewegt, sondern auch die Jünger damals bewegt hat. Denn Jesus war wieder einmal, das wäre die nächste Folie, der Vers, Jesus war wieder mal an einem einsamen Ort und hat gebetet. Und als er dann wiederkam, kam einer der Jünger zu ihm, sozusagen irgendwie so eine Abordnung der anderen, weil er fragt nicht, Herr, lehre mich beten, sondern er fragt da, Herr, lehre uns beten. Und wenn man das Lukas-Evangelium bis zu dieser Stelle, bis zum Kapitel 11 so durchliest, dann ist das sehr interessant, weil man erfährt, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat, Wunder getan hat, Kranke wurden geheilt, es gab da diese wunderbare Fischvermehrung sozusagen, also Wunder über Wunder, übernatürliche Sachen. Und zwischendurch liest man immer wieder, dass Jesus sich so an einsame Orte zurückzieht, um zu beten. Und ich glaube, dass die Jünger irgendwie geahnt haben, dass das der Schlüssel vielleicht sein könnte für all das, was sie so mitbekommen haben. Dass sie geahnt haben, es ist die Verbindung zu Gott, die Jesus das machen lässt. Und deswegen kommt dieser Jünger zu ihm und er sagt eben nicht, wie Martin das auch schon in seiner Einleitung gesagt hat, Herr, lehre uns, Dämonen auszutreiben oder zeig uns nochmal, wie das so geht. Das wäre ja naheliegend, da waren ja einige Fischer dabei, wie das so geht mit diesem Fischfang, wo man so wahnsinnig viel Fische aus dem See herausholt. Oder lehre uns, Kranke zu heilen. Das hat er nicht gefragt, sondern er hat darum gebeten, Herr, lehre uns beten. Es ist ja unmöglich, sich in einer Predigt mit irgendwie allen Aspekten des Gebets auseinanderzusetzen. Wir befinden uns ja aber auch in einer Predigtreihe momentan über Gebet, wo verschiedene Aspekte beleuchtet werden. Und ich möchte heute einfach nochmal einen Aspekt herausgreifen, und zwar, dass wir uns Freiräume schaffen sollten für Gebet. Und als zweites werde ich dann versuchen, ein bisschen praktischer zu werden. Und da geht es um die Frage, wie können wir dann diese Freiräume auch ausfüllen? Mein erster Punkt also, Freiräume fürs Gebet schaffen. In Lukas 4 lesen wir von Jesu Wirken in Kapernaum. Zunächst einmal hat er die Schwiegermutter von Petrus geheilt, und dann heißt es da in dieser Szene, die Sonne ging unter. Und dann brachten irgendwie alle Leute die Kranken dorthin, und ganz viel ist da passiert. Also wenn immer ich diese Szene lese aus dem Lukas-Evangelium, dann ist es für mich so ein bisschen unheimlich. So diese, wenn man sich das so vorstellt, die Sonne geht unter und dann kommen da plötzlich ganz viele Leute zu diesem Haus von Petrus' Schwiegermutter, und dann werden da Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Also da war anscheinend richtig was los. Ein irres Szenario, kann ich mir vorstellen. Und ich weiß nicht, wie es uns ergangen wäre an Jesus' Stelle. Was hätten wir dann getan? Hätten wir uns so an all dem gefreut, oder hätten wir uns so, hätten wir gedacht, wow, super, und mit allen nochmal uns richtig unterhalten und wären da so mit im Mittelpunkt gestanden und hätten einfach nochmal alle Fragen beantwortet und keine Ahnung was. Hätten sie richtig gesonnt irgendwie an all dem, was Gott an Guten getan hat. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus am nächsten Tag sich an einem einsamen Ort wieder zurückzieht. Und dann suchen die Leute ihn auf und sie bitten ihn doch, an diesem Ort hier zu bleiben. Natürlich, sie haben ja gerade halt Wunder über Wunder gesehen und sie möchten, dass er bleibt. Aber er sagt, nein, er weist sie ab und er spricht, ich muss die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt auch in alle anderen Städte bringen. Das ist mein Auftrag. Und hier steht hier zwar nicht explizit drin, dass er betete, aber dieser Zusammenhang, wann immer er sich an einsame Orte zurückzieht und betete, steht sonst immer im Neuen Testament. Von daher nehme ich an, dass es auch hier der Fall war. Etwas später lesen wir in Lukas 6, dass Jesus auf einen Berg stieg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Wir haben mal als Hauskreis, nur mal als Nebenbemerkung, es auch mal versucht, so eine Gebetsnacht ging dann irgendwie von 20 Uhr, ich glaube, bis Mitternacht oder so. Dann war irgendwie halt so ein bisschen unsere Power auch weg. Also vielleicht mögt ihr das ja mal ausprobieren im Hauskreis. Also Jesus betete tatsächlich die ganze Nacht durch. Und am nächsten Morgen wusste er genau, wer dann seine 12 Begleiter sein sollten. Er wählte die 12 Apostel aus. Also 2 wichtige Entscheidungen, und zweimal hatte sich Jesus vorher zurückgezogen, um zu beten. Sehr viel später, an seinem letzten Lebensabend im Garten Gethsemane, sehen wir Jesus in Todesangst beten. Vater, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Die nächste Folie. Das war der Grundsatz von Jesus, dass der Wille seines Vaters geschieht. Aber um diesen Willen zu erforschen, um in dieser Abhängigkeit vom Vater leben zu können, musste sich Jesus immer wieder Freiräume schaffen, um Gottes Willen erkennen zu können. Um zu wissen, was er nach diesem fulminanten Abend, als so viele Kranke geheilt worden sind, machen sollte, musste er sich zurückziehen, um zu beten, um zu wissen, wer dann seine Begleiter sein sollten, musste er sich zurückziehen, um zu beten, um zu wissen, was Gott in seiner schwärzesten Stunde von ihm wollte, musste er sich zurückziehen, um zu beten. Meine Frage an euch, an uns heute Morgen ist, schaffen wir uns auch diese Freiräume, um Gottes Willen erforschen zu können, um von ihm abhängig zu bleiben, Abhängigkeit ist ja vielleicht irgendwie so ein negatives Wort. Man kann abhängig sein von falschen Dingen, von Drogen, von falschen Gewohnheiten, von falschen Menschen vielleicht. Aber in diesem Fall ist es eine positive Abhängigkeit. Und die Frage ist, wenn wir von diesen negativen Dingen nicht abhängig, wenn wir von Gott nicht abhängig sein wollen, dann werden wir, denke ich, von anderen Dingen abhängig werden. Und damit komme ich zum zweiten, mehr praxisbezogenen Teil meiner Predigt. Aber ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich weiß noch gar nicht genau, was ich sagen soll. Und deswegen muss ich mich erst zurückziehen zum Gebet. O himmlischer Herr, der du über den Wolken thronst, erbarme dich über deinen allerarmseligsten Knecht, der hier vor dich tritt. Wenn ich jetzt vor dir kniee und dir meine Anliegen bringe, dann verwerf nicht die Worte, die aus meinem Munde kommen. Sei du mir gnädig und nah, denn du bist der himmlische Ratgeber, ewig Vater, Gott, Sohn, Heiliger Geist. Sei du mir wohlgefällig und wende dich mir zu. In meiner Einfachheit bringe ich dir meine bescheidene Bitten. Danke. Amen. Ja. Nein. Okay. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Habe ich jetzt mein Handy an? Ja. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser und er quicket meine Seele. Schon so spät. Oh. Ja. So, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen.
Ich glaube, er hat für heute seine Pflicht getan.
Oh Gott, ich komme jetzt mit meinen Bitten zu dir. Aber du bist wahrscheinlich viel zu sehr beschäftigt, musst ja die ganze Welt in deinen Händen halten und so. Da bin ich ja mit meinen Anliegen gar nicht so wichtig. Und wenn man bedenkt, was gerade in der Welt überhaupt so vor sich geht, die Ukraine, Syrien, Irak, da bin ich doch mit meinen Anliegen doch gar nicht relevant. Ach, überhaupt. Manchmal denke ich, du interessierst dich gar nicht für mich, Gott. Ich meine, du bist so groß und ich bin im Vergleich so klein. Ach, weißt du, Gott, wir lassen das. Tut mir leid für die Störung.
Er traut Gott wohl nichts zu.
Gott, ich habe heute Morgen wieder ein paar ganz dringende Bitten an dich, die du unbedingt erfüllen solltest. Erstens, du weißt ja, ich habe diesen Job in dieser Firma schon so lange und da ist jetzt wirklich mal eine fette Gehaltserhöhung fällig, ja? Und dann bin ich leider ein bisschen mit der Ratenzahlung von dem Auto ans Stocken gekommen. 3.000 Euro, huh? Und du kennst doch meine Arbeitskollegin, ja? Also ein echt heißer Feger, also, na ist ja egal. Jedenfalls, die mag mich nicht, ich weiß gar nicht warum. Könntest du, finde ich, vielleicht deinen Einfluss ein bisschen bei ihr so ausüben, ja? Und ich glaube, das war's. Vielen Dank im Voraus.
Für ihn ist Gott eine Wunschmaschine.
Genau, natürlich werden in diesem kurzen Anspiel Menschen parodiert, also verzerrt dargestellt. Besonders den ersten Text fiel mir sehr schwer auswendig zu lernen. Aber vielleicht finden wir uns doch in diesen Parodien von betenden Menschen teilweise wieder. Ich habe vor dem Anspiel gefragt, wie schaffen wir uns Freiräume zum Gebet? Die nächste, vielleicht wichtigere Frage lautet, wie füllen wir diese Freiräume mit Gebet? Einen praktischen Hinweis finden wir schon im erwähnten, Vers, Matthäus 6,6, den hatte ich bereits erwähnt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Ich habe gesagt, dass das momentan nicht so meine favorisierte Form ist, alleine zu beten. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es auch schon mal anders war. Vor einiger Zeit habe ich eine Bibelschule besucht und da gab es eine Stunde morgens, wo wir Zeit hatten als Bibelschüler, Zeit mit Gott zu verbringen. Man war quasi halt, ich will nicht sagen gezwungen, aber es gab diese Zeit, man konnte sie ausfüllen und diese Bibelschule lag so in der Valla Pampa und ich hatte so für mich eine besondere Stelle gefunden. Ich musste so einen Weg erstmal weitergehen, dann über einen Gatter und dann war da so eine kleine Waldlichtung, ein Baumstamm, wo ich mich draufsetzen konnte und da habe ich so meine Zeit, meine persönliche Zeit mit Gott gehabt und das war wunderbar. Und später bin ich dann an einen Ort gezogen, Göttingen, habe da so in der Nähe vom Waldrand gelebt und hatte auch da die Möglichkeit, immer alleine Spaziergänge zu machen mit Gott und habe das auch sehr genossen. Seitdem ich aber hier in Hamburg, Barmbek Nord, lebe, fehlt mir so ein bisschen der Anreiz. Bei uns im Noldering, die Gegend ist jetzt nicht so super prickelnd irgendwie. Es fehlt der Wald, mir fehlt irgendwie die Natur. Und seitdem ist das, hat das so ein bisschen abgeebbt, eben dieses alleine mit Gott draußen unterwegs zu sein. Wie gesagt, Gebetsspaziergänge zu zweit oder so mache ich nach wie vor sehr gerne und ist kein Problem, aber alleine finde ich das gerade schwierig. Ich weiß aber, dass es für andere das kein Problem ist, einfach alleine in der Wohnung zu sein, sich irgendwie hinzusetzen und zu beten und das ist ganz toll. Meine alten Gemeinde habe ich mit jemand einen Missionsgebetskreis geleitet. Es gab verschiedene Missionare in der Gemeinde und wir haben uns dann getroffen und für diese Missionare gebetet. Und diese Frau hatte in ihrer Wohnung so eine, kennt ihr auch vielleicht, so eine Gebetsecke eingerichtet, so einen kleinen Tisch und dann so eine Kerze drauf, vielleicht ein schönes Bild und so, ein paar Blumen, also wie das Frauen halt gerne auch machen. Ich bin ja Mann, von daher, vielleicht ist es nicht so meins, weiß ich nicht. Aber das ist auch eine gute Möglichkeit, einfach ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Und dann in der Vorbereitung von der Predigt, ihr habt vielleicht die E-Mail bekommen und gelesen, habe ich gefragt, ob jemand vor kurzem etwas mit Gebet erlebt hat, etwas Besonderes erlebt hat. Und ich bekam eine Antwort, die fand ich überraschend, sage ich mal. Ich hatte jetzt erwartet, oder es ist bestimmt irgendwie so dieses Normale, dass irgendjemand ein Anliegen betet und dann antwortet Gott auf ganz tolle Art und Weise. Aber das war es nicht, sondern es waren persönliche Aufzeichnungen von dieser Person. Und ich musste erst mal so ein bisschen genauer schauen, was es dann eigentlich da ist. Es schien da so um einen Dialog zu gehen. Und dann habe ich halt begriffen, es ist eine Art Gebetstagebuch. Und er hatte mir drei sehr persönliche Auszüge daraus zugeschickt. Und das fand ich sehr spannend. Er hat also nicht nur die Anliegen irgendwie drin formuliert, sondern offenbar hat er sich auch Zeit genommen, um auf Gott zu hören, um auf Gottes Stimme zu hören. Wenn man auch so jetzt dieses Anspiel sich anschaut, es ist ja nicht verkehrt, Gott Anliegen zu bringen. Es ist nicht verkehrt, um eine Gehaltserhöhung zu bitten, wenn das auch vielleicht gerade ansteht und so weiter. Aber ich glaube, was diesen Menschen, all diesen Charakteren gefehlt hat, ist die Tatsache, dass sie immer nur gesprochen haben, aber nicht gehört haben auf das, was Gott vielleicht zu ihnen sagt. Sie haben ihm gar keinen Freiraum gegeben. Und hier, das fand ich sehr schön, ist das eben anders. Diese Person hat diesen Dialog mit Gott hier aufgeschrieben. Das, was er meint, von Gott auch zu hören, hat das eben gleich niedergeschrieben. Das könnt ihr hier lesen. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Für ihn waren das aber drei Momente, die für ihn persönlich sehr wichtig waren. Und ich glaube, das Gute ist, wenn man das so niederschreibt und in ein paar Jahren nochmal wieder liest, dann ist es so für einen selber einfach gut, so eine Bestätigung, dass Gott da zu mir gesprochen hat, ich liebe dich. Ich habe in einem Buch von Bill Hybels, vielleicht kennt den jemand, gelesen. Bill Hybels ist Pastor der amerikanischen Willow Creek Gemeinde. Ich habe gelesen, dass auch er das so praktiziert, dass er es nicht schafft, alleine einfach Gebete zu formulieren, sondern dass er das aufschreiben muss. Das fand ich sehr spannend und ich habe auch gedacht, für mich, das wäre auch für mich eine Möglichkeit, wenn ich nun eben halt jetzt nicht so gerne durch so ein Häusermeer irgendwie herumspaziere, für mich eine Möglichkeit, mich so hinzusetzen und meine Gebete so gleich nicht nur aufzuschreiben, auch auf Gott zu hören, was er vielleicht antwortet. Ich kann mir sowieso gut vorstellen, dass es für Christen, die so am Anfang ihres Glaubens stehen, eher schwierig ist, die richtigen Worte zu finden. Ich kann mich gut an meinen allerersten Hauskreis erinnern, das ist irgendwie 20 Jahre, keine Ahnung, wie lange jetzt schon her. Und ich habe gedacht, wow, die können ja beten. Es gab am Ende mal so diese Gebetsrunde und dann gab es da, keine Ahnung, da gab es dann irgendwie Erna, die hat irgendwie 10 Minuten lang am Stück, wow, Gebet. Und ich habe gedacht, also ich werde ja niemals irgendwie halt so etwas tun können. Und ich denke heute, naja, man muss es ja auch irgendwie gar nicht so tun. Es reicht ja einfach auch, einen Zettel vielleicht zu haben und da sein Gebet drauf zu schreiben, drauf zu formulieren. Da möchte ich noch etwas erwähnen. Im Neuen Testament begegnet uns eine weitere Form, die uns helfen soll, zu beten. In Apostelgeschichte 10 fordert Gott Petrus auf, einen römischen Hauptmann zu besuchen, bei dem auch viele Menschen versammelt waren, die jetzt aber eben nicht vom Hintergrund her Juden waren. Deswegen war es für Petrus erst einmal eine gewisse Überwindung. Gott musste ihn überzeugen, musste ihm eine Vision schenken. Ihm war das dann klar, er hat sich aufgemacht zu diesem Ort und wurde dort empfangen von den Leuten. Und er hat angefangen zu predigen und während er predigte, so heißt es dort, dass der Heilige Geist auf diese Menschen fiel und sie begannen in unbekannten Sprachen zu reden. Dieses sogenannte Sprachengebet wurde bereits im Alten Testament als Zeichen des neuen Bundes angekündigt und trat im Neuen Testament das erste Mal zu Pfingsten auf, also der Geburtsstunde der Gemeinde. Im 1. Korintherbrief finden wir eine ganze Menge an Erklärungen über dieses Sprachengebet. Nur leider war es so, dass die Korinther jetzt diese Gabe etwas falsch angewandt haben. Deswegen kommt vieles dort so negativ herüber. Und vielleicht ist das der Grund, dass Sprachengebet bis heute, denke ich, eher so ein Nischendasein bei vielen Christen dann fristet. Aber es gibt im Korintherbrief in auch all diesen kritischen Zeilen, die Paulus schreibt, aufgrund der besonderen Situation in Korinth, zwei Verse, die eigentlich das Elementare darüber aussagen. Und zwar 1. Korinther 14, 5 heißt es, ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet. Und wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Ich tue das von Zeit zu Zeit auch. Ich muss sagen, ich vernachlässige das halt irgendwie auch, aber ich mache es eben halt auch. Und für mich ist es so, dass es meinen persönlichen Glauben stärkt. Ich finde es gut, weil ich sozusagen halt einmal, ohne dass mein Verstand jetzt irgendwie halt großartig Sätze formulieren muss, dass ich mich einfach vom Heiligen Geist mit hineinnehmen kann, in dem, was er sagt. Der Heilige Geist in mir kommuniziert mit Gott und ich kann einfach sozusagen zuhören. Ich habe es in Kontrolle, ich kann jederzeit damit aufhören, es ist also nichts irgendwie, was spookyhaft oder so ist, aber ich finde es eine Gabe, wird es da auch beschrieben im Neuen Testament, also ein Geschenk, was wir uns wünschen können. Vielleicht gerade, wenn der eine oder andere Schwierigkeiten hat, so im persönlichen Gebet alleine, dann wäre das doch eine Gabe, so wie man Weihnachten sich irgendwie etwas wünscht, ist auch das etwas, was man sich von Gott wünschen kann. Gott sei Dank aber hat uns Gott ja nicht nur als Einzelkämpfer ausgedacht, sondern als Gemeinschaftswesen. Und so verschafft uns das Gebet nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern auch mit anderen Menschen. Wobei auch das Sprachengebet nur am Rande durchaus in Gemeinschaft gesprochen werden kann. Das gemeinsame Gebet der Gemeinde war offenbar von Beginn an Normalität. Ich bin da einmal die Apostelgeschichte durchgegangen und habe mir das mal angeschaut. Gebet bei den ersten Christen. Von der ersten Gemeinde heißt es in Apostelgeschichte 4, 42, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Kurz nach Gründung der ersten Gemeinde gab es bereits die erste Verfolgung. Petrus und Johannes wurden von den Hohenpriestern verhört, dann aber wieder freigelassen. Sie gingen gleich darauf zur Gemeinde, um zu berichten, was geschehen war. Und was tat die Gemeinde? Das lesen wir in Apostelgeschichte 4, 24. Sie kamen zusammen, um zu beten, um Gott zu bitten, dass sie trotz der Drohung ohne Angst von Jesus erzählen können. Und als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Später wurde die Verfolgung stärker. Man ließ Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Auch Petrus wurde inhaftiert, der auf wunderbare Weise von einem Engel aus dem Gefängnis befreit wurde. Warum? Nun, vielleicht, weil sich viele Christen zum Beten zusammengefunden haben. Das lesen wir in Apostelgeschichte 12, 12. Und dann geht es noch so weiter und weiter und wir lesen immer wieder Notsituationen und die Christen haben sich versammelt und haben gebetet. Gebet war damals offenbar ein fundamentaler Pfeiler der Gemeinde und ich bin froh, dass wir auch in unserer Gemeinde Raum anbieten für das gemeinsame Gebet. Wir hatten ja heute Morgen auch schon die Termine gehört. Das sind jetzt nicht die Termine der nächsten Woche, die aktuellen Termine. Aber wir haben bei uns viele Möglichkeiten in der Gemeinde, wo wir gemeinsam beten können. Es gibt die Hauskreise. Wir haben am Freitag jetzt das Gebet um 6.30 Uhr für die Frühaufsteher, die vor der Arbeit einfach hierher kommen können, wo ich auch nochmal herzlich dazu einladen möchte, weil es einfach eine tolle Gelegenheit ist, nicht nur jetzt für die Anliegen unserer Gemeinde, auch darüber hinaus und auch um für persönliche Anliegen beten zu lassen. Und natürlich haben wir auch dann jeden Sonntag unseren Gottesdienst hier mit Angebot von Gebet, immer während der Lobpreiszeit. Und wir haben das auch schon erwähnte Straßengebet, was wir hier vorne gleich auf der Fuhle alle 14 Tage stattfinden lassen, wo Menschen, die aus dem Stadtteil sind, kommen können, um für sich beten zu lassen. Und es sind dadurch auch schon Menschen einfach zu uns in die Gemeinde gekommen, Menschen mit Gott in Berührung gekommen. Und ich möchte aber auch euch, die ja schon zur Gemeinde gehört, einfach auch mal einladen dazu. Ihr könnt einfach vorbeikommen an so einem Samstag, wenn ihr irgendwie etwas auf dem Herzen habt, wenn ihr möchtet, dass da die Christen, wir für euch beten, dann kommt doch einfach auch da zum Straßengebet. Generell, wenn ich denke, was so der grundlegende Unterschied ist zwischen jetzt einer Gemeinde und, sage ich mal so ganz profan, einem Taubenzüchterverein, dann finde ich, ist es das Gebet. Auch ein Taubenzüchterverein, da kann man Gemeinschaft haben, man kann miteinander Kontakte pflegen, man kann Freundschaften schließen, das kann eine Gemeinde auch. Aber was ein Taubenzüchterverein nicht kann, ist, wenn eine Taube weggeflogen ist, keine Ahnung, dann kann der Taubenzüchter irgendwie vielleicht seinen Kummer bei einem anderen Kollegen irgendwie loswerden, aber er kann nicht Gott bitten. Er könnte schon, aber er weiß es halt nicht, dass er da etwas tut. Und wenn wir zusammenkommen, wenn wir irgendwie Nöte haben, das soll ja auch bei Christen vorkommen, dann haben wir eben nicht nur diese horizontale Ebene und die ist gut, dieses gemeinschaftliche Miteinander. Wir haben auch die vertikale Ebene hoch zu Gott. Und ist das nicht fantastisch, dass wir jederzeit, ich habe eingangs die Situation im Stau erwähnt, wir haben hier die besonderen Termine in der Woche, wir können aber auch jederzeit zu Hause, auf dem Fahrrad, wo auch immer, mit Gott, dem Schöpfer des Universums, der dich erschaffen hat, reden. Wir müssen nicht an einen besonderen Ort gehen, es gibt keinen besonderen Tempel oder eine Moschee oder irgendwie etwas, sondern Gott ist da, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und hat ein offenes Ohr für uns. Zum Schluss möchte ich euch noch ganz herzlich dazu einladen, dass ihr eine Gelegenheit im September auf jeden Fall nicht verpasst. Ich habe gesagt, man kann in einer Predigt nicht alle Aspekte von Gebet ansprechen. Es gibt aber im September vom 11. bis 13. September in unserer Stadt eine Gebetskonferenz im Rahmen von Das Beste für die Stadt. Das ist eine Konferenz, die regelmäßig von Gemeinsam für Hamburg veranstaltet wird. Und da sind verschiedene Sprecher eingeladen, unter anderem Michael Diener, der erste Vorsitzende der Evangelischen Allianz Deutschland, und dann Johannes Hartel, von dem haben wir auch schon mal an verschiedenen Stellen auch berichtet. Er war bei der Delegiertentagung vom Mülheimer Verband, unseres Verbandes, wo ich ihn gehört habe das erste Mal. Und gerade ihn finde ich sehr wichtig einmal zu hören, wenn man die Gelegenheit hat, wenn er schon nach Hamburg kommt. Also dazu auch nochmal eine herzliche Einladung. Er hat wirklich etwas zu sagen über Gebet. Er ist weltweit gereist, hat sich verschiedene Formen einfach angeschaut und er hat wirklich etwas zu sagen über Gebet, auch in etwas provozierenden Weise vielleicht. Auf jeden Fall denke ich, ist es immer eine gute Gelegenheit, einmal hier aus diesen Gemeinderäumen auch mal herauszukommen und mal so andere Luft zu schnuppern. Gleichzeitig ist es ja auch natürlich eine Gemeinschaft mit anderen Christen aus unserer Stadt. Also save the date, schreibt euch diese Tage in euren Kalender ein und dann geht dahin. Mehr Informationen findet ihr bei Gemeinsam für Hamburg auf der Internetseite oder sprecht mich gerne einfach an. Wir können Gemeinschaft haben mit Gott im Gebet, können auch Gemeinschaft haben miteinander, wir können Gemeinschaft haben, aber auch indem wir das Abendmahl einnehmen und so zu ihm kommen. Und das ist heute wieder eine Gelegenheit. Wir haben hier das Abendmahl vorbereitet. Ihr könnt gerne selber nach vorne nehmen, euch das Brot nehmen und den Wein bzw. den Traubensaft nehmen. Jeder, der in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus lebt und der in dieser, wie ich erwähnte, guten, positiven Abhängigkeit mit Gott sein Leben lebt, kann gerne nach vorne kommen und kann das sozusagen nochmal so im Abendmahl auch heute Morgen festmachen. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Gelegenheit haben, mit dir zu reden. Und ich weiß von mir, dass ich so oft diese Gelegenheiten irgendwie doch verstreichen lasse. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, doch einfach jetzt zu beten. Einfach jetzt dir das zu bringen, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Mir persönlich oder in unseren Ehen, in unseren Familien. Dinge, die auch die Gemeinde betreffen, die unsere Stadt betreffen, die tatsächlich die ganze Welt betreffen. Denn du hast ja die ganze Welt, hältst die ganze Welt in deinen Armen. Du bist da bei uns mit unseren persönlichen Dingen, die uns beschäftigt, aber du bist auch in diesen Krisenherden der Welt, wie im Irak oder in der Ukraine. Du bist da bei diesen Menschen und wir können da vielleicht manchmal, fühlen wir uns hilflos, aber wir können dich, den allmächtigen Gott, doch bitten, auch dort einzugreifen. Was für eine große, ein großes Geschenk hast du uns da gegeben. Hilf uns, dass wir das immer mehr auspacken können, dass wir immer mehr begreifen können, was Gebet in unserem Leben bedeuten kann. Amen.